Schön, dass du heute zum Gottesdienst gekommen bist. Schön, dass ihr heute gekommen seid, dass ihr hier auf die Limburg es zu uns rausgewagt habt. Ich werde gleich beten und dann fangen wir den Gottesdienst an. Bernd, kannst du gucken, dass du mit dem Schirm ein bisschen dahinter bist, weil du kommst dann sonst immer wieder dran. Wir machen die Aufnahme für die Menschen, die krank sind und zu Hause sind, damit sie auch da mitschauen können. Und wenn ihr zwischendrin, nach der Predigt zwischendrin mal auch ein Gebetsanliegen habt oder laut beten wollt oder etwas aus der Bibel, vielleicht ein Wort auf dem Herzen habt, dann müsst ihr mir helfen, kurz die Hand heben, dann nehmen wir euch mit rein. Das soll ja heute ermutigend sein von vielen Seiten. Vielleicht hast du was Ermutigendes mit Gott erlebt in dieser Woche. Etwas gehört, gelesen, erfahren. Das wäre so, so toll, das mitzuerleben, weil wir brauchen in dieser Zeit gegenseitig Ermutigung. Und dann meldet ihr einfach euch mit der Hand und dann weiß ich das. Hey Jesus, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir hier sein können. Danke, dass der Regen gerade erträglich ist. Danke, dass wir hier nicht weggeschwemmt werden. Bitte mach, dass es jetzt noch so eine halbe Stunde bitte so bleibt und dass wir wirklich den Gottesdienst haben können und die Technik auch nicht nass wird, Herr. Danke für diese Woche, dass du uns durchgetragen hast, unsere Familien, unsere Kinder, Herr. Danke, dass du diese Situation in der Hand hast, Herr, dass wir bei dir loslassen können, dass wir unsere Sorgen bei dir ablegen können, dass wir Ruhe finden können bei dir, Trost finden können und hilf uns, das immer wieder zu schaffen, auch einander zu ermutigen, den anderen zu ermutigen, da wo einer fällt, ihn wieder aufzuheben, da wo einer Trost braucht, ihn zu trösten, da wo er ein ermutigendes Wort braucht, ihm diese Ermutigung zu geben. Danke dafür. Du bist groß, du bist großartig und wir lieben dich. Danke dafür. Amen. Wir befinden uns hier in einem Gebäude, das Menschen, die an Gott glaubten, vor fast 1000 Jahren gebaut haben, um hier zu beten. Also du kannst ruhig mal so diese Wand anfassen und dir vorstellen, vor 1000 Jahren haben Menschen das für hier gebaut. Ja? Ich finde das Hammer. Mit dem Gedanken, dass man hierher kommen kann und hier Gottesdienst feiern kann und hier beten kann. Ich finde, solche langen Dinge sind sehr ermutigend, gerade in dieser kurzlebigen Zeit. Also lasst die Musik auf euch wirken. Eine Frau aus unserer Gemeinde hat dieses Lied aufgenommen für euch, mit Klavier und allem, mit Gedanken an euch. Dürft ihr gerne eure Augen vielleicht zumachen oder hoch in den Himmel schauen und dieses Lied genießen. Was brauchen wir? Was brauchen wir geistlich? Was ist dran? Und ich habe mir gedacht, hey, was dran ist, ist Stärkung. Was dran ist, ist Segen. Deswegen habe ich mir das überschrieben mit ein Stärkungsgottesdienst heute. Ich glaube, wir alle können momentan Stärkung, Ermutigung, Zuspruch, Trost, Hoffnung von Gott und voneinander gebrauchen. Du etwa auch? Okay, wir machen eine Umfrage. Wer von euch kann momentan all diese Dinge gebrauchen? Kurz Hand hoch. Okay, in einer Demokratie würde ich sagen, wir machen weiter in dieser Richtung. Ja? Hey, ich glaube, dass es eine besondere Zeit ist und dass Gott eigentlich nur ein Gebet weit weg ist. Ich glaube, dass gerade in schwierigen Zeiten, wo so viele Ablenkungen weg sind, wo so viele Dinge, die uns beschäftigt haben, Termine und dieses und jenes, auf einmal wegfällt. Ich meine, dafür sind andere Dinge da. Aber gerade in Krisenzeiten, in herausfordernden Zeiten ist Gott da und er wartet auf uns. Und ich habe festgestellt, wir sind in so einer Zeit, wo wir vieles digital machen. Du kannst Freunde nur noch digital treffen. Du kannst in die Schule nur noch digital gehen. Und auf die Arbeit gehen manche von euch auch nur digital. Und wir merken, uns fehlt so dieses Analoge. Uns fehlt diese Berührung mit den Menschen, das Gespräch in der Cafeteria, das vielleicht gemeinsam zur Schule laufen oder jemanden an einem gewohnten Ort zu einer gewohnten Zeit treffen. Das ist so selbstverständlich früher gewesen. Und es fällt irgendwie weg und es bleibt dieser Bildschirm oder diese Internetübertragung, die hoffentlich funktioniert, dass wir einen Kontakt nach außen haben. Und das kann man eigentlich gut übertragen auf Gott, wo Gott sagt, ich möchte eigentlich weg von diesem Digitalen, dass ich irgendwo da oben bin und irgendwie gibt's mich und die Menschen kennen mich. Ich möchte quasi wieder analog zu den Menschen kommen. Ich möchte echte Begegnungen haben. Ich möchte Menschen trösten, ermutigen. Ich möchte, dass wenn sie die Bibel aufschlagen, Worte sie quasi anspringen und ihnen Kraft und Ermutigung geben. Ich möchte richtig nah an den Menschen, individuell. Wie wenn, stell dir vor, heute Nachmittag klingelt ein Freund bei dir, den du schon lange nicht gesehen hast und der darf bei dir reinkommen und der darf bei dir sich hinsetzen und mit dir eine heiße Schokolade trinken und sich vielleicht sogar in den Arm nehmen und ihr könnt euch stundenlang unterhalten, ohne dass dann abends die Ausgangssperre ist und ihr schnell wieder nach Hause müsst. So, ihr redet so bis in die Puppen, ja, so bis 2-3 Uhr nachts und dann geht ihr wieder. Verrückt, oder? Allein schon die Vorstellung. Aber das ist ein schönes Bild und das und viel mehr möchte Gott in meinem und in deinem Leben, glaube ich, aktuell tun. Er sehnt sich nach diesen, übrigens, er hat keine Ausgangssperre, ja. Er darf sich auch dir nähern und wir dürfen uns ihm nähern und genau das möchte er und nutzt diese Ermutigung in diese Richtung und sucht auch ihn. Denn Gott möchte eben keine oberflächliche Online-Beziehung, sondern er möchte echte Begegnung. Und immer wenn der Mensch sich aufmacht zu Gott, dann kommt Gott auch ihm näher. Und der Hersteller Gott, unser Schöpfer, der hat uns in unserem Herzen eine Lehre gegeben. Jeder Mensch hat diese Lehre in sich und diese Lehre kann nur durch die Beziehung mit Gott gefüllt werden. Und wir Menschen versuchen, diese Lehre durch alles Mögliche zu stopfen. Durch vielleicht das, was wir besitzen oder unseren Studiengrad oder durch eine nette Familie. Aber diese Lehre in unserem Herzen, die kann nur Gott stillen. Und er klopft an die Tür unseres Herzens und sagt, hey, lass mich dran, lass mich dich erfüllen. Ich möchte euch heute so zwei Geschichten aus der Bibel mitbringen. Die eine ist in Matthäus 14, 28. Dort lesen wir von dem Petrus. Und Petrus sitzt mit seinen Freunden im Boot, so wie wir vielleicht hier in diesem Raum sitzen. Und von Weitem, ganz da hinten, weit hinten, so vielleicht wie das Tor, sieht er so ganz kleine Person und er erkennt, diese Person ist Jesus. Und alle anderen sind sich irgendwie auch klar, ja, das könnte Jesus sein, aber keiner regt sich. Und Petrus, er kann nicht anders. Kann man sich fast schon vorstellen, wenn man hier so rausläuft und einfach weiterläuft. Und er weiß aber, das ist Wasser. Und er macht das Entscheidende. Er sagt, ich laufe aus dem Wasser raus und ich laufe über das Wasser, ich laufe zu Jesus hin, ich will ihm begegnen. Und alle anderen haben irgendwelche Ausreden, warum das nicht geht und bla bla, aber ihm ist es egal, er macht das einfach. Er will Jesus begegnen und Glaube heißt manchmal auch, das Boot verlassen oder das sichere Boot verlassen heißt manchmal auch wirklich den Fuß wagen. Glaube heißt etwas auch Neues versuchen. Auch in einer neuen Situation neue Wege gehen und sagen, Jesus, ich habe vielleicht das bisher ohne dich versucht und jetzt versuche ich das mit dir. Und Petrus wagt sich aus dem Boot raus. Er läuft tatsächlich übers Wasser. Ich meine, Petrus war eben ein Großmaul, aber wer kann schon sagen, ich bin übers Wasser gelaufen, ja? Petrus konnte das sagen. Und dann kam große Wellen, man könnte das auch als Zweifel bezeichnen. Und dann merkt er auf einmal, er ist schon aus dem Boot raus, so wie hier vielleicht, ja. Und er merkt, er ist aber noch nicht bei Jesus und er guckte nach unten und sah das dunkle Wasser. Und auf einmal ist er eingesackt und während er einsackte, rief er zu Jesus, ja. Und Jesus hat seine Hand ausgestreckt und hat ihn rausgeholt und sagte zu ihm, hey, warum hast du gezweifelt? Also, so schlimm war die Ermahnung nicht. Ich meine, am Ende war er bei Jesus in den Armen, ja, und hat eine Erfahrung geerntet, die hat sonst keiner geerntet in der Zeit. Und das zeigt mir, wir dürfen im Glauben auch manchmal sagen, okay, ich traue mich, etwas Neues zu machen. Ich will zu Jesus hin und ich will vielleicht irgendwelche Traditionen aufgeben oder irgendwelche Gewohnheiten aufgeben. Ich will vielleicht anfangen, meine Bibel regelmäßig zu lesen oder ich will anfangen, in einen Gottesdienst zu gehen oder ich will anfangen, abends mit meinen Kindern zu beten oder mit meiner Frau. Ich will Dinge im Glauben wagen oder ich will ein Teil einer Gemeinde sein oder ich will für meine Nachbarn beten, für ihre schwierige Situation, die ich so durch die Wand mitbekomme. Dinge im Glauben tun. Wir müssen manchmal dem Glauben etwas Praktisches geben. Also man könnte sagen, dem Glauben ein Werk geben. Wenn wir merken, Gott drängt uns dazu, dann ist es, braucht es halt Mut, gell? Es braucht manchmal Mut zu sagen, ich tue etwas aus Glauben. Obwohl es nicht müsste, aber es könnte das Richtige sein. Der Glaube klappt nicht alleine, das finde ich auch schön. Also in diesem Beispiel Petrus, da ist Jesus ihm entgegengekommen. Also Jesus hat nicht erwartet, na, so jetzt läuft er, zwischendrin zweifelt er und säuft ab und jetzt wasche ich ihm den Kopf dafür, dass er es nicht bis zum Ende gebracht hat. Sondern Gott sieht diese Absicht, gell, und kommt ihm entgegen. Und dann, wo es zu ihm zu viel wird, da zieht ihn Gott raus. Das finde ich toll. Dass wir nicht so einen Gott haben, der dann mit so einem Punktesystem oder Schulzeugnis dasteht und sagt, naja, 70 von 100 Punkten, hast gut angefangen, aber gegen Ende wird es halt kritisch. Sondern unser Gott ist ganz anders, gell. Er kommt entgegen und zieht den Mann raus. Das finde ich toll, dass wir, wenn wir Dinge mit Gott wagen, manchmal übertreiben wir auch, ja, aber Gott sieht unser Herz und letztendlich ist er da und hält uns. Und mich hat auch jemand diese Woche gefragt, wie ist es so bei Gott? Können wir es uns mit Gott total verscherzen? Müssen wir nicht ständig Angst haben, dass wir es falsch machen und nicht in den Himmel kommen? Das ist eine berechtigte Frage. Und dann habe ich gesagt, naja, so wie ich die Bibel lese und verstehe, da steht ja drin, Jesus ist das Fundament und ihr steht ja auf 1000 Jahre Sandstein. Ja? Jesus ist das Fundament und wir Menschen bauen mit unterschiedlichen Baustoffen. Zum Beispiel mit Holz, Stroh und so weiter. Und selbst wenn ein Feuer kommt, dann bleibt quasi das Fundament und das Stabile bestehen. Und wir kommen durch, sagt diese Bibelstelle, wie durchs Feuer hindurch. Und das finde ich so lustig. Das habe ich eigentlich gar nicht vorbereitet, das Beispiel. Aber dieses Gebäude ist ein Zeugnis davon. Es gab hier ein Holzdach und dieses Holzdach ist bei einem Feuer weggebrannt. Das heißt, alles, was so Menschen konstruiert haben, was jetzt, ja, die Steine, die sind halt super stabil und das Fundament auch. Aber was sich die Menschen so ausgedacht haben mit dieser Decke oder irgendwie hier der Stuck oder sowas, ja, das ist jetzt weg. Und trotzdem ist dieses Gebäude da. Und das heißt übertragen, Gott sagt, wenn ihr mich als Fundament habt, dann könnt ihr manchmal auch mit den falschen Stoffen bauen und Fehler machen. Ich habe keine Angst, wenn ich das Fundament bei euch bin, werdet ihr jede Probe durchstehen. Und das finde ich so eine Ermutigung, auch in diesen Zeiten, wo wir manchmal nicht wissen, links oder rechts. Gott sagt, ermutigt dich und sagt, sei nicht so perfektionistisch. Das ist ja immerhin noch ein Gebäude, ja. Manchmal gehen wir aus einer Krise raus und man sieht nur noch die Mauern, aber die Mauern sind da und man kann das wieder aufbauen. Gott ist da und er hält zu uns. Er bleibt quasi unser Fundament, unsere Mauern. Und wir werden durchkommen, manchmal wie durch das Feuer hindurch. Welch ein Zeugnis, ja. Seit 1000 Jahren steht dieses Gebäude. Und es hat ein Feuer abgekriegt, aber das Fundament ist da und man könnte es quasi jederzeit wieder mit einem gewissen Aufwand aufbauen. Dann möchte ich euch eine Geschichte erzählen aus dem Alten Testament, steht im 2. Könige 4. Da war eine Witwe und diese Witwe ist eben eine Frau, deren Mann gestorben ist und der Mann war ein Mann Gottes und er hat für Gott als Prophet gearbeitet und hat eine Frau und Kinder hinterlassen und in der damaligen Zeit waren diese Menschen kurz dem Hunger nah. Und diese Frau ist zu Gott so anklagevoll gegangen und hat gesagt, Gott, mein Mann hat dir gedient. Und jetzt kommen die Schuldner, dem wir Geld schulden als Familie. Und die wollen meine Söhne in die Sklaverei verkaufen. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, gell? Da kommen Leute, klopfen an und sagen, hey, du hast doch 2, 3 Söhne, gib die mal her. Ich verkaufe die dem Sklavenhändler. Und dann habe ich mein Geld wieder für Heizung, für Kohle, für Nahrungsmittel, was auch immer drin. Wie krass das sein muss, dass eine Mutter solche Entscheidungen treffen muss. Und dann geht sie wahrscheinlich in die Kirche oder in den Tempel und in den Gottesdienst und klagt Gott an und sagt, Gott, was hast du getan? Warum hast du so weit kommen lassen? Und der Gottesdienst heute soll ja ermutigen. Und Gott sagt zu ihr, was hast du in deinem Haus? Und sagt, naja, was ist das für eine Frage? Und sie überlegt, Gott, ich habe genau nur noch einen einzigen Krug mit Öl. Einen einzigen Krug. Man könnte auch sagen, so eine Tagesration, ja. Und dann sagt Gott zu ihr, hab Glauben. Geh zu allen deinen Nachbarn und hol dir Gefäße. Leere Gefäße. So viel, wie du kriegen kannst. Ich weiß nicht, was diese Frau den Nachbarn erzählt hat. Nachbarn kennen einen ja meistens und kriegen ja auch mit, wie es einem geht. Ich weiß ja nicht, was sie denn erzählt hat. Auf jeden Fall hat sie so viele Nachbarn angequatscht, wie es geht und dann vielleicht 10, 15, 20 Eimer oder Krüge, die leer waren, organisiert. Und dann passiert eigentlich so ein Familienversorgungswunder. Dann sagt Gott zu ihr, jetzt geh du mit deinen Söhnen rein in das Haus, verschließe die Tür, also es soll euch als Familie betreffen. Und dann sagt deinem Sohn, der soll dir ein leeres Gefäß geben. Und dann nimm das volle Gefäß mit Öl und gieße es in das leere Gefäß. Ich habe letztes Mathe mit meiner Tochter gemacht. Ja? Also wenn du ein Ei hast und du nimmst und du isst ein Ei, wie viel hast du noch übrig? Ja? 1 minus 1 = 0. Richtig. So sollten die Kinder auch Mathe lernen. Aber da sagt Gott nein. Da gibt es dieses volle Gefäß und da gibt es diese leeren Gefäße und du füllst das leere Gefäß auf und wenn das voll ist, soll dir der Sohn das nächste Gefäß reichen. Mathematisch schwierig. Aber Gott weiß wichtig, dass diese Frau und dieser Sohn seine Versorgung verstehen und lernen und spüren und erleben. Und was machen die? Sie sind gehorsam. Das ist das Beste, was man machen kann, in solchen Situationen gehorsam zu sein. Und so reicht der Sohn das erste Gefäß, es wird gefüllt. Und dann kommt das zweite und eigentlich müsste es schon nicht gehen. Und dann reicht er das zweite Gefäß und es wird gefüllt. Und dann das dritte und dann das vierte und dann das fünfte und dann das sechste und dann das siebte und dann das achte und dann das neunte und zehnte. Bis der irgendwann sagt, Mutter, wir haben keine Gefäße mehr. Alles, was wir uns geschnorrt haben, was ausgeliehen haben, ist verbraucht. Und dann schauten sie sich um und sahen, dass alle Gefäße gefüllt waren mit Öl. Und das war damals wirtschaftlich eine Menge. Und so sagte Gott zu ihr, nimm dieses Öl, bring es auf den Markt, verkaufe es und ihr seid versorgt als Familie. Du musst nicht deine Söhne in die Sklaverei schicken. Und ihr könnt normal leben. Ihr habt euren Gehorsam Gott bewiesen sozusagen, ja. Ihr habt es durchgehalten, ihr wart gehorsam, ihr habt auch mit euren Nachbarn geredet, ja. All das, ein wunderschönes Beispiel für Versorgung. Und es zeigt mir auch, dass wir wahrscheinlich in den Zeiten, die kommen werden, vielleicht mehr einander brauchen werden, vielleicht mehr den Nachbarn brauchen werden. Vielleicht kann der Nachbar auch Teil des Wunders werden, ja. Dass Menschen sich gegenseitig versorgen. Und ja, es gibt auch übernatürliche Versorgung, wo wir manchmal versorgt werden, wo wir nicht wissen, wo es herkommt. Das ist ja auch bei Gott normal, dass er, wenn wir ihm treu sind, uns versorgt aus Richtungen, die wir gar nicht gedacht hätten. Darüber könnte man sich eigentlich auch als Zeugnisabend mal austauschen, was man so alles schon mit Gott erlebt hat. Ich möchte zum Schluss mit den Sprüchen enden, denn diese Sprüche sind einfach ermutigend und sollen auch in dein Leben hineinsprechen, ganz konkret, wenn es um Versorgung, um sich keine Sorgen zu machen geht. Sprüche Kapitel 3, Abvers 5 folgende. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Ach, das hören die Pelzer gerne. Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist. Und lass dich dadurch nicht entmutigen, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt. So wie ein Vater seinen Sohn zurechtweist, an dem er Freude hat. Glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet und Einsicht gewinnt. Denn der Nutzen der Weisheit ist größer als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn ist wertvoller als Gold. Sie ist kostbarer als Edelsteine und alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit ihr nicht zu vergleichen. Ich möchte kurz beten, dann hören wir gutes Lied und dann kommt der Abschlusssegen. Jesus, hilf uns, eine Weisheit zu haben in dieser besonderen Zeit. Hilf uns, wie wir in diesen Sprüchen gehört haben, an dir festzuhalten, auch mit unserem Vermögen ein Segen zu sein für andere, damit wir auch Segen erleben. Nur wenn wir auch sehen, können wir an ernten. Und hilf uns, weise Entscheidungen zu treffen. Hilf uns, Weisheit zu haben vor allem in dieser Zeit, zu wissen, was wann dran ist. Führe und leite du jeden Einzelnen hier. Darum bitte ich dich und ermutige uns immer wieder. Hilf uns, Schätze zu heben aus deinem Wort. Darum bitte ich dich. Amen.